Seit jeher sind Menschen davon fasziniert, etwas von der Zukunft zu wissen, zu erfahren, zu vermuten oder auch nur zu spekulieren. Aber wie wäre es tatsächlich, in die Zukunft sehen zu können? Auf jeden Fall wäre es eine sehr mächtige Fähigkeit, wenn man bestimmte Ereignisse im Voraus erkennen könnte oder erkennen würde, könnte man sich dementsprechend vorbereiten. Man könnte sich schützen oder einer gefährlichen Situation ausweichen. Andere würden jetzt vielleicht auch an Bereicherung denken, den Ausgang der nächsten Lottoziehung, dem Aktienkursverlauf oder einfach nur daran, den nächsten Urlaub an genau den Tagen mit den idealen Wetterbedingungen zu planen. Wissenschaftlich gesehen ist die sogenannte Zukunftsforschung oder Futurologie die systematische und kritische Untersuchung von Fragen möglicher zukünftiger Entwicklungen. Dabei wird ein Wissensspektrum aus Wissen, fundierte Meinungen, Vermutungen oder Spekulationen zusammen mit Konstanzen und möglichen Veränderungen zusammengetragen, um eine Zukunftsprognose zu erstellen. Hier werden auch komplexe Rechenmethoden angewandt, mit denen Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen ermittelt werden können. Wer sich noch mit der Zukunft befasst, sind selbsternannte Seher, Hellseher, Wahrsager oder Astrologen, das sind Sternendeuter. Sie geben vor, durch übernatürliche Weise in die Zukunft blicken zu können. Und tatsächlich, wenn es keine Scharlatane sind, könnte es sich um übernatürliche Kräfte handeln. Jedoch wissen wir in der Kirche sehr wohl, dass es dann dämonische Kräfte sind. Und die Bibel verbietet uns, dass wir uns an Wahrsager oder Zeichendeuter, Geisterbefrager und dergleichen nicht wenden dürfen. Außerdem gäbe es auch gar keine Garantie, dass das, was von einem Dämon inspirierter Hellseher sagt, die Wahrheit ist, weil Dämonen Lügner sind. Und jetzt bedenken wir einmal, welches Privileg wir in dieser Kirche heute haben. Anhand des Wortes Gottes, der Bibel und der von Gott inspirierten Predigerschaft können wir bestimmte prophetische Ereignisse im Voraus verstehen. Schließlich ist der Heilige Geist auch ein Geist der Prophezeiung. Dabei sind es Ereignisse, die so dramatisch, so weitreichend oder so hoffnungsvoll sind, dass sie in ihrer Tragweite jeden Lottogewinn bedeutungslos erscheinen lassen. Aber mit dem Wissen und dem Verständnis kommt natürlich auch Verantwortung. Dazu später mehr. Für diese Splitpredigt habe ich mir nur ein einziges prophetisches Ereignis herausgenommen, das uns sicherlich in diesen Zeiten von Kriegen und Kriegsgerüchten Trost und Hoffnung geben sollte. Ich habe dieses spezielle Ereignis in meiner Bibel zur Kennzeichnung mit der Abkürzung ODS beschriftet. Das wiederum steht für Ort der Sicherheit. Daher lautet der Titel Prophetisches Ereignis ODS oder, wenn Sie es aussprechen wollen, Prophetisches Ereignis Ort der Sicherheit. Die Bibel lehrt, dass Gott seine treuen Diener während der Zeit der kommenden großen Trübsal an einem bestimmten Ort auf dieser Welt sammeln und beschützen wird. Es gibt dazu auch einen ausführlichen Fragen- und Antwortenartikel auf unserer Webseite mit dem Titel »Wird es einen Ort der Sicherheit geben?« Dieser geht auf dieses Thema noch genauer ein, als ich das heute tue, aber ich werde ihn später noch zitieren. So klar und unmissverständlich, wie die wahre Kirche Gottes mit ihren angegliederten Organisationen den sogenannten Ort der Sicherheit anhand der Bibel schon lange gelehrt hat, so bemerkenswert ist, dass die gesamte nominelle Christenheit in völliger Unkenntnis darüber ist. Dies ist auch ein Beweis dafür, dass Gott seine Leute in einer anderen Kategorie sieht und ihnen wichtige Geheimnisse im Voraus offenbart. Denn Gott tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Das können Sie später nachlesen in Amos Kapitel 3, Vers 7. Wir wissen, der Schutz unseres physischen Lebens sollte nicht unsere Hauptmotivation sein, wenn es darum geht, auf unserem christlichen Lebensweg voranzuschreiten. Viel wichtiger ist es, zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit zu trachten, und dann wird uns der Schutz unseres physischen Lebens von Gott hinzugefügt werden. Es sind die Heiden, die Gott nicht kennen, die sich um so etwas Sorgen machen. Die Reichen oder die Eliten dieser Welt ahnen schon seit einiger Zeit, dass ein nuklearer Schlagabtausch der großen Nationen unausweichlich und nur eine Frage der Zeit ist. Und verzweifelt investieren sie viel Geld in Bunkeranlagen zum Schutz ihres vergänglichen Lebens. Auch in Regierungen in Europa machen kein Geheimnis mehr daraus, dass ein Atomkrieg mit schrecklichen Folgen uns alle treffen könnte, und bereiten das Volk für dieses Szenario vor. In unseren wöchentlichen Weltnachrichten vom 5. Dezember 2024 zitieren wir aus der Zeitschrift The Guardian Folgendes. Deutschland entwickelt eine App, die den Menschen helfen soll, im Falle eines Angriffs den nächsten Bunker zu finden. Schweden verteilt eine 32-seitige Broschüre mit dem Titel »Falls eine Krise oder ein Krieg ausbricht«. Eine 500.000 Finnen haben bereits einen Leitfaden für die Notfallversorge heruntergeladen. Experten gehen davon aus, dass ein russischer Angriff innerhalb der nächsten 5 Jahre möglich ist, und es wird nun nach allen Gebäuden gesucht, die im Falle eines solchen Ereignisses genutzt werden könnten, einschließlich U-Bahn-Stationen und Kellergeschosse von Ämtern, Schulen und Rathäusern. Die deutschen Haushalte wurden aufgefordert, ihre eigenen Keller, Garagen oder Lagerräume umzubauen oder alte Bunker auszugraben, während die Bauherren gesetzlich verpflichtet werden, in neue Häuser sichere Schutzräume einzubauen, wie es Polen bereits getan hat. So der Artikel. Zudem sind unsere Weltnachrichten zunehmend bestückt mit Artikeln, die darauf hindeuten, dass sich Großmächte in einem militärischen Aufrüstungsprozess befinden. Besonders Deutschland drängt offensichtlich wieder darauf, kriegstüchtig zu werden. Diese und viele andere Artikel deuten auf das, was prophetisch gesehen kommen muss und was die Kirche schon lange vorausgesagt hat, die große Trübsal. Und das ist, wie wir wissen, der Dritte Weltkrieg. Allerdings darf bei alledem nicht vergessen werden, so sicher das prophetische Ereignis der großen Trübsal immer näher rückt, so gewiss ist auch das Konzept vom Ort der Sicherheit. Bevor wir zu der wahrscheinlich wichtigsten Stelle gehen, sehen wir uns einmal ganz allgemeine Versprechungen von Gott an, wenn es um unseren persönlichen Schutz in Zeiten von Not geht. Gehen wir zunächst zu Psalm 46, Verse 2 bis 4. Ich lese aus der Schlachter 2000, außer ich sage es anders. Psalm 46, Verse 2 bis 4. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm, Selah. Gehen wir auch zu Psalm 91, Verse 2 bis 7. Psalm 91, Verse 2 bis 7. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es dich doch dich nicht treffen. Denken wir auch an die vielen Erzählungen aus der Bibel, wie Gott seine treuen Diener vor Unheil bewahrt hat. Zum Beispiel wurde Noah zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern und deren Frauen in der Arche bewahrt. Lot wurde aus der Stadt Sodom gerettet, bevor diese zerstört wurde. Oder die drei Freunde Daniels, die im Feuerofen übernatürlich von Gott beschützt wurden. Wir sollten verstehen, dass für Gott alles möglich ist, selbst wenn wir uns in lebensbedrohlichen Bedrängnissen nicht mehr zu helfen wissen. So sehr, dass wir menschlich gesehen keine Hoffnung mehr hätten, mit dem Leben davonzukommen. Dem allmächtigen Schöpfer Gott ist es jederzeit möglich, uns in jeder Situation zu beschützen. Aber was jetzt speziell den Ort der Sicherheit zur Zeit der großen Trübsal betrifft, ist dies ein bedingungsloses Versprechen von Gott? Oder hat jeder Christ seinen eigenen Teil dafür zu erledigen, um sich dafür zu qualifizieren? Natürlich stimmt Letzteres. Wir müssen unsere Berufung würdig wandeln. Dies ist unsere Verantwortung. Das bedeutet zunächst, das Ziel unserer Berufung nicht aus den Augen zu verlieren und als das Wichtigste in unserem Leben zu betrachten. Sich nicht ablenken zu lassen, im Gutes tun nicht nachlässig werden und keine Kompromisse einzugehen mit Gottes Geboten und Satzungen. Gehen wir zu Lukas, Kapitel 21, Verse 34 bis 36. Lukas, Kapitel 21, Verse 34 bis 36. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Ebenso ist es unsere Aufgabe, Gott bei seinem Werk zu dienen, je nachdem, was unsere von Gott gegebenen Möglichkeiten und Talente hergeben. Wir erinnern uns an das Gleichnis vom unnützen Knecht, der sein einziges Talent aus Angst und Faulheit oder Faulheit versteckt. Ein schlechtes Beispiel, dem wir eher nicht folgen sollten. Viele, wenn nicht die meisten Dinge, die wir im Glauben machen, sind keine einmaligen Anstrengungen, sondern erfordern ständige Wiederholung und Verbesserung. Entbehrungen und Mühen zusammen mit Geduld und Ausdauer sind essentiell. Oder mit anderen Worten, standhaftes Ausharren. Bleiben wir bei Lukas 21, aber springen wir jetzt zu Vers 17 bis 19. Vers 17 bis 19. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Doch kein Haar soll von eurem Haupt verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Gehen wir jetzt auch zur Offenbarung, Kapitel 3, Vers 10. Offenbarung, Kapitel 3, Vers 10. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Die Stunde der Versuchung ist dasselbe Ereignis wie auch jener Tag, der wie ein Fallstrick über den ganzen Erdboden kommen wird, wie wir in Lukas vorhin gelesen haben. Auch in Daniel wird von derselben Zeit berichtet, als eine Zeit der Drangsal, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt. In ähnlicher Weise beschreibt es auch Matthäus 24, eine große Drangsal, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und fügt hinzu, dass wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Fleisch bedeutet Lebewesen, egal ob Mensch oder Tier. Es geht um nichts weniger als die vollumfassende Auslöschung von allem Leben auf dieser Erde. Können wir nun verstehen, wie bedeutungslos irgendwelche fleischlichen Überlegungen zur Vorkehrung für diese kommende Zeit sind, zum Beispiel Schutzbunker zu bauen oder Vorräte zu sammeln? Allein der Gedanke müsste einem lächerlich erscheinen, wenn man den Sinn des letzten Verses für die Menschheit verstanden hat. Deshalb besteht unsere Hoffnung einzig und allein in Gottes Eingreifen und Schutz. Aber kommen wir jetzt zu ganz spezifischen Fragen. Wo wird der Ort der Sicherheit sein? Wie lange wird er bestehen? Und wie werden wir dorthin gelangen? Gehen wir jetzt zur Offenbarung Kapitel 12 und lesen wir Verse 13 bis 17. Offenbarung Kapitel 12, Verse 13 bis 17. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, das ist die Kirche, die den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann, an ihren Ort, wo sie ernährt wird, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Die Zeitangabe eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit wird auch in Daniel erwähnt und identifiziert sich mit demselben Zeitabschnitt, die mit der großen Trübsal einhergeht. An anderen Stellen steht 42 Monate, 1260 Tage, was dasselbe bedeutet. Das heißt, der Ort der Sicherheit wird über der gesamten Zeitspanne der großen Trübsal andauern, also etwa 3,5 Jahre. Maximal. Denn wie wir aus Matthäus wissen, werden die Tage verkürzt werden müssen aufgrund der schrecklichen Zustände auf der Erde. Wo der Ort der Sicherheit sein wird, ist der wahren Kirchen Gottes noch nicht offenbar geworden. Was aber gesagt werden kann, ist, dass es nur ein einziger Ort auf dieser Erde sein wird. Denn Vers 14 schreibt an ihren Ort. Hier wurde im Originalen das griechische Wort Topos im Singular benutzt. Wären mehrere Orte gemeint, müsste das Wort Topoi stehen, was tatsächlich Orte, Gegenden oder Städten bedeuten kann, wie es auch an manchen Stellen in der Bibel verwendet wird. Wie wir an diesen Ort gelangen, kann mit den zwei Flügeln des Adlers, ebenfalls in Vers 14, beantwortet werden. Denken wir daran, wie der Auszug des Volkes Israel aus dem Land Ägypten erfolgte und was Gott den Israeliten im Nachhinein gesagt hat, in 2. Mose Kapitel 19. Er sagte, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Die Israeliten mussten zu Fuß gehen. Und doch war zweifellos übernatürliche Führung und Schutz und Gottes Eingreifen mit dabei. In ähnlicher Weise könnte der Weg zum Ort der Sicherheit gestaltet sein. Ob zu Fuß oder mit anderen Mitteln. Gott wird es seinem Volk, das sich dafür für würdig erweisen muss, ermöglichen, dorthin zu gelangen. Trotzdem könnte es eine ziemlich schwierige Reise werden, bevor die Kirche den Ort der Sicherheit erreicht. Schließlich wird Satan, unser Widersacher, alles versuchen, es zu verhindern. Aber Gott ist natürlich stärker und wird mit seinem Eingreifen dafür sorgen, dass schlussendlich seine wahre Kirche den Ort der Sicherheit erreicht. Lesen wir nun weiter in Offenbarung Kapitel 12, Verse 15 bis 16. Verse 15 bis 16. Und die Schlange schleuderte aus ihrem Maul der Frau Wasser nach, wie einen Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen würde. Und die Erde half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Maul geschleudert hatte. Mit diesem Strom, der von der Schlange, das ist natürlich Satan, nach der Frau, also die Kirche, geschleudert wird, ist offensichtlich eine Armee gemeint, die Satan benutzt, um Gottes Volk physisch zu vernichten. Für den Zusammenhang zwischen Strom und Armee können Sie später folgende Bibelstellen nachlesen, und zwar Jeremia Kapitel 46, Verse 7 bis 8 und Jesaja Kapitel 59, Vers 18. Jedenfalls als Parallele kann die Situation genannt werden, als sich die Rotte Koras gegen Mose und Aaron in der Wüste auflehnten. Und Gottes Eingreifen bewirkte dann, dass sich die Erde auftat und die Rotte Koras verschlang. Und ein Feuer verzehrte die restlichen 250 Männer von ihnen, die gerade ein Räucherwerk darbrachten. Auch dies können Sie später nachlesen in 4. Mose Kapitel 16. Oder eine zweite Parallele, wo Gott zur Zeit Moses das Rote Meer teilte und dadurch das Volk Israel hindurchgehen konnte, um vor der Armee des Pharaos zu fliehen. Satans Versuch, die wahre Kirche Gottes auf der Flucht zu vernichten, wird scheitern. Schlussendlich wird die Kirche mit Gottes Hilfe den Ort der Sicherheit erreichen und dort etwa 3,5 Jahre verbleiben, bis zur Wiederkunft Christi. Mit Vers 16 ist die Erzählung über den Ort der Sicherheit in diesem Kapitel zu Ende. Doch wie wir gleich lesen werden, werden nicht alle Christen am Ort der Sicherheit beschützt werden. Lesen wir jetzt weiter in Vers 17. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Das Wort befolgen, wie es hier die Schlachterbibel übersetzt, wird von anderen Übersetzungen auch mit halten, beachten oder sogar nur als beobachten laut der Mengebibel übersetzt. Offensichtlich wird es zu diesem Zeitpunkt Christen geben, die zwar das wahre Zeugnis Jesu Christi haben, doch aufgrund ihrem Mangel an Eifer und inkonsistenten Lebenswandel als lauwarm von Gott erachtet werden und daher nicht würdig sind, an den Ort der Sicherheit zu gelangen. An dieser Stelle möchte ich zitieren aus der oben genannten Fragen und Antworten Artikel von 2012. Wird es einen Ort der Sicherheit geben. Darin steht Folgendes. Das Buch der Offenbarung zeigt sodann, dass manche nicht zu Gottes Ort der Sicherheit fliehen werden. Dies sind diejenigen, die das volle Ausmaß der Wut Satans erfahren werden. Viele, wenn nicht die meisten von ihnen, werden dann ihr Leben für ihren Glauben geben müssen. Was wird mit denjenigen geschehen, die sich nicht an den Ort der Sicherheit begeben, bevor die große Trübsal beginnt? Diejenigen, die nicht an dem Ort der Zuflucht sind, wenn die große Trübsal beginnt, werden schrecklich leiden, selbst wenn manche von ihnen diese Zeit großer Prüfung überleben werden. So der Artikel. Dazu muss aber noch hinzugefügt werden, dass nicht alle, die nicht am Ort der Sicherheit sein werden, unwürdig dafür wären. Beispielsweise die sogenannten zwei Zeugen aus Offenbarung 11. Und es gibt auch keine Garantie, dass alle am Ort der Sicherheit automatisch für die Wiederkunft Christi würdig bleiben. Denn auch dort ist ein Abfall von der Wahrheit noch möglich. Auf der anderen Seite kann ein Christ, der zunächst lauwarm war, in der großen Trübsal einen Gott wohlgefälligen Sinneswandel und Eifer entwickeln und dann göttlichen Schutz erlangen, unabhängig von seinem Standort. Ich möchte noch zwei Bibelstellen lesen, die Versprechungen von Gott beinhalten, die auch auf den Ort der Sicherheit anwendbar sind. Die eine betrifft den Schutz der Kinder von wahren Christen. Sprüche Kapitel 14, Vers 26. Und diese lese ich aus der Luther 2017. Sprüche Kapitel 14, Vers 26. Wer den Herrn fürchtet, hat eine sichere Festung, und auch seine Kinder werden beschirmt. Und die letzte Stelle betrifft Gottes Versprechungen an uns, was Nahrung betrifft, wenn es auch einfache Nahrung ist. In Jesaja Kapitel 33, Verse 14 bis 16. Jesaja Kapitel 33, Verse 14 bis 16. Die Sünder in Zion sind erschrocken, zittern hat die Heuchler ergriffen. Wer von uns kann bei einem verzehrenden Feuer wohnen? Wer von uns kann bei der ewigen Glut bleiben? Wer in Gerechtigkeit wandelt und aufrichtig redet? Wer es verschmäht, durch Bedrückung Gewinn zu machen? Wer sich mit seinen Händen wehrt, ein Bestechungsgeschenk anzunehmen? Wer seine Ohren verstopft, um nicht vom Blutvergießen zu hören? Wer seine Augen verschließt, um Böses nicht mit anzusehen? Er wird auf Höhen wohnen, Felsenfesten sind seine Burg. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser versiegt nie. Ich habe zu Anfang gesagt, wie privilegiert wir in dieser Kirche sind, biblische Prophetie zu verstehen. Und wir sind wirklich gesegnet mit Gottes Versprechungen für unseren persönlichen Schutz in den kommenden, schlimmsten Zeiten, wie es noch keine gab, seitdem es Menschen gibt. Kein Reicher oder Machthaber dieser Welt wird diesen Schutz erhalten, den wir von Gott erhalten können. Neben dem Eingang ins ewige Leben ist der Ort der Sicherheit nur eine Nebensächlichkeit. Aber es wird uns gewiss zusätzliche Motivation und Trost auf unserem Weg geben. Was unsere Verantwortung dabei ist und wie wir beides bekommen, sowohl das Heil als auch physischen Schutz. Dafür gibt es immer dasselbe bekannte Kochrezept. Würdig wandeln, Prioritäten setzen, standhaftes Ausharren und natürlich allezeit wachen und beten.